Ja, ich möchte euch alle begrüßen zum Gottesdienst von meiner Seite. Und es ist mittlerweile, ich habe durchgezählt, der vierte Teil vom Thementag oder von der Themenreihe, der Wille Gottes. Und mein Vers, den ich mir ausgesucht habe, steht quasi vor dem, was Lukas gerade zum Abendmahl vorgelesen hat. Oder Vers davor. Ihr könnt aufschlagen oder zuhören. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Ich lese ab Vers 1 vor, damit wir den Zusammenhang haben. Ich lese aus der Elberfelder Studienbibel. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Dort steht: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier am Anfang steht das Wort "Ich ermahne nun". Und ich habe mal nachgeschaut, dass das griechische Wort Parakleo, para heißt neben und kaleo heißt rufen. Und ich habe mal nachgeschaut, es bedeutet an seine Seite rufen zu Hilfe. Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen. Zum Beispiel trösten, hier haben wir es ermahnen, ersuchen, anrufen. Also es soll eine Wirkung erreichen, dieses Ermahnen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen. Und jetzt ist mir aufgefallen, das hatte ich auch schon mal im Neues Leben mit Jesus gelesen, hier werden ja Arten von Gebeten aufgezählt. Zum Beispiel, oder ich gehe das mal durch, weil zum Beispiel dieses Flehen, ich habe mal nachgeguckt, das ist so eindringlich oder in Demut etwas bitten. Dann haben wir das Gebet. Ja, Gebet ist ja allgemein Reden mit Gott, zu Jesus. Dann haben wir Fürbitten, das heißt, ich bringe vor Gott etwas für andere Menschen. Danksagung. Meine allgemeine Frage, wenn du betest, wenn ich bete, wie sieht das bei uns aus? Also ich kann sehr oft gut einfach nur bitten, um Dinge bitten. Danksagung kriege ich auch noch hin. Wie sieht es bei uns aus, bei dir und bei mir? Ist es eine Mischung vielleicht aus Danksagung? Loben wir Gott? Flehen wir? Wie ist unsere Herzenshaltung? Ja, und für was soll das alles sein? Wir werden drei Dinge aufgezählt. Einmal für alle Menschen. Also Gott möchte ja, dass alle Menschen gerettet werden. Für Könige und die in Hoheit sind. Die Schlachter 2000 übersetzt hier, die in hoher Stellung sind, also unsere Regierung. Ja, also wir sollen für unsere Regierung beten, auch. Was ist der Zweck? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, wie es beschreibt dazu. Ruhig bezieht sich auf die äußeren Umstände. Das heißt, wir können sozusagen in Tumult sein, links und rechts Wellen, aber wir können innerlich ruhen oder Frieden haben. Also ruhig bezieht sich auf äußere Umstände und still auf die innere Haltung, ja, dass die eine friedliche innere Haltung. Das Ergebnis sollte ein gottesfürchtiges und ehrbares Leben sein. Ja. Also um uns herum können Stürme sein, aber wir können innerlich durch Gott zur Ruhe kommen. Also wenn wir beten, hat das eine Auswirkung. Natürlich schaut Gott, unser himmlischer Vater, auf unser Herz. Das heißt, wie ist meine Herzenshaltung? Warum bete ich überhaupt? Ja, mit welcher Herzenshaltung bete ich? Und Gebete können auch verhindert werden. Das habe ich auch von dem Neues Leben mit Jesus. Da sind viele Dinge drin, die ja, einfach zu Wiederholung sind oder zum neuen Nachdenken. Was kann unsere Gebete verhindern? Als erstes ist, ich zähle jetzt nicht alles auf, ich habe jetzt auch nur was ich im Kopf hatte. Einmal ist es Sünde. Wenn wir in Sünde leben, kann das Gebet verhindern, weil Gott und Sünde passen nicht überein, wie Licht und Finsternis. Oder Ungehorsam. Wissen wir, was wir zu tun haben und tun es nicht? Haben wir Gott gesagt, okay, ich sage dir, ich mache das, ich tue es nicht? Oder auch der Unglaube. Das ist, was Gebete auch verhindern kann. Ich komme jetzt zum eigentlichen Vers. Dort steht, das ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, also hier kommt der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, Gott möchte zwei Dinge, die wir jetzt hier lesen können. Einmal, alle Menschen sollen gerettet werden. Gott möchte alle, egal wer es ist, egal welcher Mensch, was er auf dem Kerbholz hat, was er gemacht hat, und die Erkenntnis zur Wahrheit. Ich nehme mal den ersten Punkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Werden alle Menschen gerettet? Nein, nicht alle wollen die Errettung oder entscheiden sich dafür. Gott hat uns die freie Willensentscheidung gegeben und Gott zwingt niemanden. Aber er muss natürlich in Ewigkeit die Konsequenzen tragen. Ich weiß nicht, ob es Willem Busch mal gesagt hat, aber so ungefähr war es, Gott ist ein Gentleman. Ja? Gott zwingt niemanden. Es geht aber auch nur, solange du am Leben bist. In 2. Korinther Kapitel 4, 3 bis 4, lesen wir von Satan. Er wird bezeichnet als Gott dieser Welt, bei denen er bei den Ungläubigen den Sinn, oder man kann sagen, die Gedanken verblendet. Ich lese einmal vor. 2. Korinther Kapitel 4, Verse 3 bis 4. Dort steht, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also der Feind arbeitet. Ja. Unsere Gedanken, die Gedanken der Menschen werden verblendet. Vielleicht kann man auch sagen, irgendwie so einen Vorhang zu, kann man vielleicht verschiedene Bilder nehmen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Vielleicht hat Gott schon so oft geklopft, in Hiob steht, dass Gott 2 bis 3 Mal im Leben anklopft. Und wenn der Mensch Nein sagt, vielleicht ist auch schon das Herz verschlossen. Ja, kannst du auch beim Pharao lesen. Ja, Gott ist an unser Herz interessiert. Ja, vielleicht ist bei den Menschen auch schon das Herz verschlossen, dass er zigmal Nein sagt und irgendwann sagt Gott, Tür ist zu. Jetzt kann jemand sagen, ich kann mich doch am Ende meines Lebens dafür entscheiden. Theoretisch ja, kannst du. Aber weiß ich denn, ob ich am Ende noch diese Möglichkeit dazu habe? Welche Situation? Habe ich vielleicht einen Unfall? Wie ist mein geistlicher Zustand? Verstehe ich überhaupt noch, worum es geht? Oder verstehe ich es nicht? Die Frage ist, warum wartest du so lange? Manche sagen vielleicht, da muss ich auf die schönen Dinge verzichten. Die Frage ist, bist du sicher, dass diese Dinge, wo du darauf verzichtest, was in deinem Leben anscheinend gut ist, dass es wirklich gut für dich ist? Wenn Gott, der Heilige Geist, an dir arbeitet, dann werden dich wahrscheinlich Dinge nicht mehr so interessieren als vorher. Oder du erkennst es später erst. Ja? Was ist wirklich wichtig für mich? Dinge nehmen auch an Wichtigkeit ab, weil es darum geht, dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Es heißt nicht, dass Kinder Gottes nichts genießen dürfen, natürlich. Wir dürfen Dinge genießen, machen. Die Frage ist, ob es mich vom Herrn Jesus wegzieht oder nicht. Entfernen diese Dinge, mit denen ich mich beschäftige, die ich toll finde, die vielleicht noch schön verpackt sind, entfernen sie mich von Jesus. Und dann muss man wirklich fragen, ist es wirklich gut? Und ja, ich muss auf andere Dinge verzichten. Hat die Person erkannt, was für einen Einfluss es hat? Ja, es kann auch Musik sein oder sonst welche Dinge. Alles, was in unser Herz kommt, will irgendwie einen Platz einnehmen. unser Leben ist begrenzt. Und Luther hat im Psalm 90, Vers 12 mal folgendermaßen übersetzt. Psalm 90, Vers 12. Luther hat übersetzt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also wenn wir uns mit dem Sterben beschäftigen, ist das nicht dumm, sondern es ist klug, weil wir zum Nachdenken kommen. Worum geht es eigentlich in meinem Leben? Ja, was ist wirklich wichtig, was ist nicht? Warum existiere ich überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich überhaupt da? Ja, also wenn es darum geht, Tod, Sterben, ist es klug, darüber nachzudenken, weil wir sonst in der Fröhlichkeit das vielleicht einfach zur Seite schieben oder verdrängen. Unser Leben hat mal ein Ende und dann ist die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Ich beschäftige mich schon seit ungefähr 10 Jahren, wenn ich das Thema schon früher im Kopf hatte, ich glaube schon, mit dem Thema Minimalismus. Das heißt, was brauche ich im Leben? Was ist wichtig? Was brauche ich für meinen Besitz? Was kann ich vielleicht wegtun? Und ich bin immer noch dabei, nicht von Dingen zu entfernen, auf dem Dachboden aufzuräumen. Und es kommen immer so Erinnerungen hoch, je nachdem, was man wegtut. Und da ist die Frage, was brauche ich im Leben überhaupt? Und dann ist der was, worauf setze ich meinen Fokus? Worauf will ich mich konzentrieren? Wenn das alles weg ist, habe ich ja mehr Zeit, dann habe ich weniger. Ja, mein Leben ist begrenzt und ich finde es einfacher, wenn ich mich auf 3, 4 Dinge, sage ich einfach mal, konzentriere, die wichtig sind und dann aber richtig. Und ich kann sowieso nichts mit in die Ewigkeit nehmen, also kann ich jetzt schon mal, also ich spreche von mir, anfangen, Sachen aufzuräumen, wegzuschreddern, wegzuschmeißen, wie auch immer. Ja, also ich kann sowieso nichts mitnehmen. Deswegen kann ich jetzt schon mal aufräumen. Vielleicht ändert sich dieser Gedanke mal, aber momentan ist er aktuell. Zurück zum eigentlichen Thema, der Wille Gottes. Also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Wir haben nämlich ein großes Problem. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, weil es um die Ewigkeit geht. In Römer 3, Vers 23 steht nämlich geschrieben, Römer 3, Vers 23, es ist nur eine Stelle, ihr könntet auch eine andere Stelle nehmen. Römer 3, Vers 23 steht geschrieben, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also wir sollten eigentlich eine Herrlichkeit vor Gott haben. Wie sieht das eigentlich aus? Sündlos, perfekt, also wie Jesus. Ja? Wir verfehlen eine Herrlichkeit. Ich habe das Buch jetzt nicht mitgenommen, aber es gibt ein Buch, das heißt, das habe ich auch schon mal gesagt, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist. Wir haben das auch in der Bücherstube. Das ist eine Neuauflage, da heißt es, der Fremde und dann jetzt, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist. Das ist doch ein interessanter Titel, oder? Würde dich das ansprechen oder stell dir vor, du gehst am Kino vorbei, guckst dir an, was gibt es denn so im Kino und dann kann man das ja so nicht so toll finden oder mich spricht da gar nichts so an. Und dann liest du diesen Titel und denkst, okay, würdest du reingehen? Und weil es hier um die Wahrheit geht, steht Eintritt kostenlos. Du kannst reingehen. Die Frage ist, ob der Mensch die Wahrheit wirklich wissen will. Die Wahrheit kann auch wehtun. Aber letztlich führt sie ja, zur Umkehr. Also im Prinzip heißt der Titel, kennst du etwa die Wahrheit noch nicht oder weißt du etwa noch nicht Bescheid, was passiert ist? Der Mensch könnte sagen, wie, was soll denn passiert sein? Wir haben einen lebendigen Gott, der alles geschaffen hat. Es gab einen Sündenfall am Anfang der Menschheitsgeschichte. Der Mensch muss mit Gott ins Reine kommen und Gott hat einen Weg geschaffen. Wie wird der Mensch nicht gerettet? Ich weiß nicht, ob das Viktor mal gesagt hat. Ich habe es immer mit Viktor. Aber manchmal bleiben mir so Bruchstücke hängen. Also falls du das jetzt nicht gesagt hast mal, dann vergesst es wieder. Ist egal, ich weiß es nicht. Viktor hat mal gesagt, so, wie wird man nicht gerettet? Du brauchst einfach gar nichts machen. Ja? Du brauchst nichts zu machen. Ja, dann bist du nicht gerettet. Dann bist du nämlich schon direkt auf dem Weg zum Gericht. Du brauchst nur noch sterben. Dann hast du alles gemacht. Du brauchst nichts machen. Du bist direkt auf dem Weg zum Gericht. die wird man auch nicht gerettet. Aber wir könnten jetzt Litanei führen. Ja, durch gute Werke wird man auch nicht gerettet. Damit sich kein Mensch rühmen kann. Das ist ein Vers, den zum Beispiel Dietmar mag. Ja, wenn jemand könnte sagen, ich glaube an Gott. Ja, es ist schön, dass du glaubst, aber kennst auch die Botschaft, das Evangelium. Das heißt, du hörst eine Botschaft und die Frage ist, was mache ich jetzt? Wie ist meine Antwort darauf? Gott sieht es ja. Ich werde auch nicht dadurch gerettet, dass meine Eltern wiedergeboren sind, Kinder Gottes sind. Und hier könntest du noch irgendwelche Dinge hinzufügen, wo du vielleicht denkst oder gedacht hast, ja, habe ich mal gehört oder so habe ich auch gedacht. Wie wird der Mensch gerettet? Um es ganz kurz und knapp zu sagen, das können wir lesen, Johannesbrief, was Jesus quasi zu Nikodemus gesagt hat. Der Mensch braucht eine Wiedergeburt, ja, eine neue Geburt aus Gott. Das heißt nicht, dass der Mensch nochmal durch den Geburtskanal hindurch muss. Ja. Das könnte man auch irgendwie mit Buddhismus irgendwie verwechseln. Ja. Der Mensch muss die frohe Botschaft hören. Das heißt, Christus ist auch für meine Schuld gestorben. Daran denken wir ja auch am Abendmahl. Ja, er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Das heißt, Gott hat dieses Opfer angenommen. Ja, ich glaube daran. Ich glaube an dieser Botschaft. Und jetzt kann ich dieser Botschaft, können praktische Taten folgen. Ja, dieser Schritt, erster Schritt, ist die Bekehrung. Ja, das ist im Prinzip die Buße. Ich brauche aber zuerst diese Sündenerkenntnis. Jedes Mal, wenn wir hier reingehen, steht drauf, alle Sünder sind willkommen. Die Frage ist, ob ich das erkenne. Und das ist das Wichtigste, dass man erkennt, ich bin ein Sünder und ich habe die Hölle verdient. Das böse S- und H-Wort, ja, was man nicht hören will. Das ist aber Wahrheit. Also würdest du vielleicht immer noch in den Film reingehen? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Um das zu hören, würdest du jemand reingehen? Würdest du das hören wollen? Der Mensch muss Buße tun. Also Buße tun heißt Reue, eine Umkehr. Das, was ich im Leben gemacht habe, was der Mensch gemacht hat, das ist falsch. Jeder hat was gemacht, in Gedanken, Worten und Taten. Ja. Wir kommen mit unserem ganzen, ich nenne es einfach mal auf gut Deutsch, Dreck unseres Lebens zum Herrn Jesus und bringen das ans Kreuz, mit um Vergebung. Und ich wende mich von meinem alten Leben, ich habe so eine Art, Beate hat mal was gemalt für Rüdiger, so ein Bild, da ging es, da war auch so ein Bild mit einem Koffer. Ich lasse meinen alten Koffer meines Lebens, lasse ich da. Und das mache ich so auch. Das heißt, meinen alten Koffer, meinen Lebenskoffer, lasse ich da. Ich wende mich bewusst von meinem sündigen Leben weg, weil es mir klar geworden ist, dass es falsch ist. Ich möchte das nicht mehr und nicht mehr weitermachen. Und wenn ich mich von etwas abgewandt habe, wende ich mich etwas zu, und zwar dem lebendigen Gott. Im Glauben wende ich mich zum Herrn Jesus zu. Und das ist dann die Sache mit der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt kann der Mensch nicht selber machen. Es ist von Gott. Das heißt, es muss eine Geburt von Gott kommen. Wir werden geistlich neu geboren. In der Bibel steht, dass wir geistlich tot sind. Ich lese dazu einmal Johannes 1, also Johannes Evangelium, Kapitel 1, Verse 11 bis 13. Das mache ich aus der neuen evangelistischen Übersetzung, weil es leichter zu verstehen ist. Johannes Evangelium, Kapitel 1, 11 bis 13. Dort steht geschrieben: Er war schon immer in der Welt, ja, durch ihn entstand, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein, das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten es nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Hier steht jetzt natürliche Abstammung, also ich bin nicht von der Geburt, wenn ich geboren werde, werde ich nicht wiedergeboren. Ich werde zwar so geboren, aber geistlich werde ich nicht neu geboren. Das heißt, Gott schenkt das, ist also die göttliche Seite der Rettung. Und darauf kann man dann nachlesen in den, zum Beispiel Apostelgeschichte, die Menschen kommen zum Glauben und darauf folgt dann die Taufe als Gehorsamschritt. Ja, ich komme zum zweiten Punkt, der ist wesentlich kürzer, Also Gott will nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, nach der Wiedergeburt, nach meiner Rettung, brauche ich jetzt Gottes Wort. Ich brauche eine neue geistliche Nahrung, das, was ich mir vorher reingezogen habe. Vielleicht Bücher, Medien etc. hat ja irgendwie in meinem Herz Platz gefunden. Das heißt, ich brauche etwas Neues. Gott möchte etwas Neues in uns schaffen. Ich brauche eine gesunde Lehre. Mein Denken, unser Denken soll sich verändern durch Gottes Wahrheiten. Das heißt, wenn wir zur Erkenntnis kommen sollen, das heißt, der Mensch hat diese Erkenntnis nicht. Der Mensch fehlt, weil dem fehlt Gottes Wahrheit. Er lebt also in einer Lüge. Was glauben wir vielleicht noch für Lügen? Vom Feind, das, was uns die Welt sagen will. In welcher Lüge stecken wir gerade vielleicht fest? Ein bekannter Vers, Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105 steht geschrieben: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also wenn wir jetzt die Vorhänge zumachen, das Licht aus und dann die Tür zu und dann wird man eine Taschenlampe rausholen. Ja, so ungefähr müssen wir uns das mal dann, wenn wir uns das einfach mal vorstellen. Ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, es ist Finsternis. Wir brauchen etwas, das uns den Weg leuchtet. Ja. Wenn mal Stromausfall ist, brauchen wir eine Taschenlampe. Und stellt euch das vielleicht so vor. Es ist Finsternis und ich brauche jetzt etwas, wo ich lang gehen kann. Sonst renne ich irgendwo hin oder verletze mich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Labyrinth wart. Das habt ihr schon mal gefragt. Also es gibt Scheinwahrheiten. Ich war schon mal in einem Maislabyrinth, glaube ich, und da musste ich Stempel suchen. Und im Prinzip braucht der Mensch aus diesem Labyrinth braucht er diesen Ausweg. Und wir brauchen Orientierung in unserem Leben. Die Frage ist, wo stehe ich gerade? Und ich habe etwas geholt, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, aber es wird heutzutage wenig gebraucht. Ja? Das ist ein Stadtplan von Lippstadt. Ja? Also den kann man kaufen, auf jeden Fall. Ich will es einfach mal demonstrieren. Das heißt, wir haben hier ein... Ich mache mal was auf. Wir befinden uns irgendwo hier vielleicht gerade in unserem Leben. Ja? Und Gottes Wort will uns leuchten. Vielleicht bin ich gerade in Kappel, möchte nach Lippstadt, ich möchte in die Fleischhauer Straße kommen. Ja? Bin vielleicht gerade irgendwo hier abgebogen. Ja? Das heißt, Gottes Wort will uns leuchten, die Taschenlampe anmachen. Ja? Dass wir den richtigen Weg finden. Vielleicht sind wir hier. Ja? Hier ist Gefahr, Vorsicht. Ich kenne es durch Gottes Wort, Gott warnt davor. Vielleicht ist hier etwas, was ich lieber nicht machen würde, was jahrelang Auswirkungen hat. Vielleicht ist hier etwas Schlechtes. Das heißt, wir müssen irgendwie den Weg finden. Wir brauchen dadurch Gottes Wort. Einfach mal zur Demonstrierung. Ja, das war sozusagen mein Beitrag und ich schließe ab mit den Anfangsversen, die ich am Anfang vorgelesen habe, aus 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wie so ziemlich alle anderen Redner vor mir auch, habe ich auch einen Vers mitgebracht für euch. Ein Vers, der uns den Willen Gottes etwas näher bringen soll. Und den möchte ich zu Beginn direkt einmal aufschlagen. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Steht in 1. Johannes Kapitel 5. Das ist genau genommen, das ist der Vers 20. Aber in diesem Abschnitt, so ziemlich am Ende, geht es sehr viel um Wissen. Dieses dreifache Wissen, was hier auftaucht von Johannes, also Dinge, die wir über Gott wissen. Und obwohl es hier sehr viel um Wissen geht, werden wir nachher erfahren, dass das Wissen nicht das Ziel ist. Ich werde einmal den Vers 20 vorlesen, denn das ist der Vers, um den es hier geht. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es fällt direkt zu Beginn erstmal auf, dass hier das Schlagwort fehlt, das Signalwort, der Wille Gottes. Lesen wir hier nicht. Es fehlt. Und so ist es nicht ganz leicht, das direkt beim ersten Mal rauszulesen, was denn nun der Wille Gottes ist. Deswegen lesen wir ihn einfach noch einmal. Jetzt aber vielleicht ein bisschen mit Betonung. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Sohn Gottes, also Jesus, ist gekommen. Er gab uns Verständnis, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Den Rest vernachlässigen wir jetzt erstmal. Er kam, er gab uns Verständnis, aber nicht einfach nur so, sondern damit wir mit diesem Verständnis etwas erkennen, etwas ganz Bestimmtes. Nämlich damit wir den Wahrhaftigen erkennen, damit wir Gott erkennen können, das ist sein Wille, Gottes Erkenntnis. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ist denn Gottes Erkenntnis? Das Thema Gotteserkenntnis ist ein ziemlich vielschichtiges Thema und ich glaube, das hätte an sich schon genug Potenzial, um daraus einen eigenen Thementag zu machen. Die Bibel redet davon, auch sehr viel, und hebt es an vielen Stellen immer wieder heraus. Und so gibt es eine ganz bekannte Stelle in Hosea 6, Vers 6. Könnt ihr auch gerne einmal aufschlagen, eigentlich nur ein kurzer Vers, aber hier werden wir nur mit stehen bleiben. Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. Gott redet hier durch Hosea zu seinem eigenen Volk. In einer Zeit, in der ihr Gottesdienst, also der Gottesdienst von Israel, zu einer reinen Formalie verkommen ist. All die Vorschriften aus den Gesetzesbüchern haben sie ganz fein und penibel ausgeführt. Jedes Opfer ganz genau so ausgeführt, wie Gott es haben wollte. Sie wussten alles, aber erkannten doch nichts. Und genau das ist es, was Gott ihnen vorwirft. Ihr wisst alles und erkennt doch nichts. Erkenntnis scheint also was anderes zu sein als bloßes Wissen. Und wenn man da etwas genauer drüber nachdenkt, dann ist das auch ganz logisch. Wissen ist etwas Vollendetes. Erkennen ist der Weg dorthin. Erkennen ist also ein Prozess. Aber ist Wissen denn nicht irgendetwas Höherwertiges? Es ist ja die Vollendung des Erkenntnisprozesses. Und doch ist es ja so, dass Gott seinem Volk nicht mangelndes Wissen vorwirft, sondern mangelnde Gotteserkenntnis. Das ist interessant. Aber lass mich mal anhand eines Beispiels erklären, warum der Erkennungsprozess besser ist als das Wissen. Ihr habt doch sicherlich, ich weite jetzt mal ein bisschen aus, gehe von der Bibel ein wenig weg, ihr habt sicherlich von dem Stromausfall vor gut einem Monat in Spanien oder Portugal gehört. Spanien und Portugal. Ist natürlich voll mein Interessengebiet. Und so wollte ich wissen, warum es denn dazu gekommen ist. Vor allem, weil in den Nachrichten immer wieder kursiert, dass die Ursachen immer noch unklar sind, bis zum heutigen Tag. Ich habe mich also auf die Suche gemacht und das tiefste Hinterland von YouTube durchforstet, ja, bis ich dann irgendwann auf einen dreistündigen Vortrag von einem Messtechnik-Ingenieur und Netztechniker gestoßen bin, der sich das Ganze mal genauer angesehen hat. Die meisten wären hier wahrscheinlich nach 10 Minuten eingeschlafen, was auch absolut verständlich ist, aber ich war gefesselt. Warum? Weil ich einen Wow-Moment nach dem nächsten hatte. Eine Erkenntnis nach der nächsten. In diesen 3 Stunden des Erkenntnisprozesses hatte ich weit mehr Freude, als ich jetzt mit dem schlussendlichen Wissen habe. Das Ganze nennt man Lernen oder auch Freude am Lernen. Freude am Erkenntnisprozess. Und jetzt mal eine andere Frage. Wie nennt man diesen Erkenntnisprozess im Hinblick auf andere Lebewesen, auf andere Menschen, auf Freunde, auf Familie, auf Geschwister? Das nennt man Beziehung. Wissen ist neutral. Wissen ist emotionslos. Wissen ist einfach da. Aber Lernen oder Beziehung sind das überhaupt nicht. Beim Lernen kann ich Freude empfinden. Ich kann große Neugier empfinden. Und Zufriedenstellung. Ich kann aber auch Langeweile, Unzufriedenheit, ja, bis zur Traurigkeit dabei empfinden. Und genauso ist es mit Beziehungen. Beziehungen sind getränkt mit Emotionen, durch die ganze Bandbreite hinweg. Und wenn wir das jetzt mal auf unseren Vers in Hosea übertragen, dann wirft Gott seinem Volk vor, dass sie zwar viel Wissen haben, aber sie lernen nicht mehr. Sie halten seine Gebote, aber leben nicht mehr in einer Beziehung zu ihrem Herrn. Da war keine Freude mehr an der Heiligkeit ihres Gottes. Da war keine Trauer mehr über die Sünde und ihre Verkommenheit. Da war keine Dankbarkeit mehr über Erlösung. Da war keine Zufriedenheit, da war keine Liebe mehr, da war keine Hoffnung. Da war keine Beziehung mehr. Das eigentlich Schöne war nicht mehr da. Es war kalt geworden um ihre Herzen. Sie haben aufgehört, ihren Gott kennenzulernen. Wenn die Bibel also über Gottes Erkenntnis redet, da meint sie damit Beziehung. Eine lebendige Beziehung, in der gefühlt wird, in der gelebt wird, in der man sich gegenseitig mehr und mehr kennenlernt. Es geht nicht um das Wissen, sondern um das immer mehr Wissen. Das Wissen ist nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin, das ist das Ziel. Das Wort Beziehung kommt kein einziges Mal vor in der Bibel. Aber wenn wir dieses Wissen jetzt mal übertragen, dann merken wir ganz schnell, dass die Bibel voll davon ist. In Hosea steht dann nämlich, wenn wir das jetzt einfach mal dort einfügen, ich sage bewusst, steht so nicht in der Bibel, das ist jetzt eine Übertragung von mir. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer, an einer Beziehung zu mir mehr als an Brandopfern. Und in unserem Vers, in 1. Johannes 5, Vers 20, steht dann, ich mache hier wieder bewusst eine Übertragung, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir mit dem Wahrhaftigen in einer Beziehung leben können. Ja, und dann geht der Vers weiter. Gottes Wille ist es, dass wir mit ihm in einer Beziehung leben. Und das in alle Ewigkeit. Jesus sagt im Johannesevangelium selbst, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Untergebrochen heißt das, das ist das ewige Leben, dass sie mit dir, dem allein wahren Gott, eine Beziehung führen. Die Ewigkeit wird daraus bestehen, mit Gott, mit Jesus Christus, höchstpersönlich eine tiefe Beziehung zu führen, ohne Hürden, ohne Hindernis, ungetrübt. Ich weiß nicht, was wir den ganzen Tag machen werden, aber ich weiß, dass es in einer Beziehung zum Herrn sein wird. Und das fängt schon hier auf Erden an. Aber das eigentlich Faszinierende daran ist ja, dass es sein Wille ist. Denk da mal drüber nach, es ist nicht unser Wille. Wenn das unser Wille wäre, als Sünder und Versager, die wir nun mal sind, dann wäre das für mich irgendwie noch verständlich. Man ist gerne mit jemandem befreundet, der über den eigenen Verhältnissen steht. Da haben wir alle nichts gegen. Aber es ist Gottes Wille. Er hat sich das Schwache und das Arme der Welt erwählt. Er möchte mit denen in einer Beziehung leben, mit denen es sonst keiner möchte. Warum brauchen wir also Gottes Erkenntnis? Wir haben darüber gesprochen, was sie ist und warum sie eigentlich so schön ist, aber warum brauchen wir sie? Warum brauchen wir eine Beziehung zu Gott? Und dazu schlagen wir einmal Sprüche auf, Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 und 6 lese ich einmal. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Hier haben wir wieder das Wort erkennen drin. Wenn wir Gott also auf unseren Wegen erkennen, dann ebnet er unsere Pfade. Steht da so. Und ich glaube, dass dieser Vers oft missverstanden wird, so in eine ja, fast schon gefährliche Richtung. Nämlich hinsichtlich dahin, dass wir Gott in den Wegen erkennen, auf denen wir wandeln. Also ich tue etwas oder es passiert etwas und ich versuche irgendwie Gottes Handeln dort so hineinzuwursteln. Oh, das hat bestimmt Gott so gewirkt oder ja, mir ist ein Unglück geschehen. Gott möchte mir damit bestimmt was sagen. Beruflich läuft es nicht so. Gott möchte mir bestimmt sagen, dass das nicht der richtige Beruf für mich ist. Ich bin krank geworden. Ich habe bestimmt was falsch gemacht. Ja, das sind so die Klassiker. Wir kennen diese Gedanken. Aber das ist Kaffeesatzleserei. Das ist gefährlich. Das ist irreführend und schlichtweg falsch. Aber wenn wir unsere neu gewonnene Erkenntnis, dass wenn die Bibel über das Erkennen spricht, sie eine lebendige Beziehung mit Gott meint, dann wird der Vers gleich in ein anderes Licht gestellt. Wenn ich also auf meinen Wegen wandle und dabei in einer lebendigen Beziehung zu meinem Schöpfer stehe und ihn somit durch sein Wort immer mehr und besser kennenlerne, dann wird er mir meine Wege ebnen. Dann kann ich mir all diese nichtsnutzigen Gedanken sparen und Gott einfach vertrauen. Dann werden sich Täler erheben und Berge werden weichen. Dann werde ich wichtige Entscheidungen in meinem Leben nach bestem Wissen und Gewissen nach seinem Wort treffen und einfach voll Vertrauen losgehen. Voll Vertrauen, dass er meine Wege ebnen wird. Und zum Abschluss schlagen wir noch einmal 1. Petrus auf, 1. Petrusbrief. Kapitel 1, die Verse 14 und 16, 14 bis 16. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 14 bis 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt hier, dass wir heilig leben sollen. Und wie machen wir das? Er sagt es ganz einfach heraus. Schaut auf mich. Schaut auf mich, denn ich bin heilig. Und ihr sollt es auch sein. Dafür hat er unter anderem seine gut 30 Jahre hier gelebt. Damit wir ganz praktisch erfahren können, wie man ein Leben nach Gottes Willen lebt. Jesus wandelte hier auf der Erde und lebte ein Leben. Ein ganz normales. Er aß, er trank, er arbeitete, er ruhte, er lachte und weinte, er trauerte und er feierte. Und das alles in Einklang mit seinem Vater, in einer Beziehung mit seinem Vater. Und er lädt uns ein, dasselbe zu tun. Eine lebendige Beziehung zum Vater, die geprägt ist von einem stetigen Kennenlernen. Dann werden wir erfahren, was es heißt, in allen Belangen unseres Lebens heilig zu leben. Und dann wird er anfangen, unsere Wege zu ebnen. Das ist sein Wille, dass wir sein Wesen kennenlernen und dabei staunen und uns freuen und ihn lieben lernen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vater, du hast uns dein Wort gegeben und in deinem Wort können wir ganz haarklein und genau herausfinden, was dein Wille ist. Ja, heute haben wir erfahren, dass dein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und ja, dass alle diese Menschen, die gerettet werden, ja auch eine Beziehung mit dir führen sollen. Vater, da möchte ich dir danken, dass du das so in deinem Wort niedergeschrieben hast, so klar, und dass es nicht unser Wille ist, dass wir irgendwie zu dir wollen, ganz im Gegenteil, wir rennen vor dir weg, wo wir nur können. Aber du hast uns erwählt, das Schwache und Kleine, um es zu retten und ja, mit uns in einer Beziehung zu leben. Und dafür möchte ich dir danken. Dafür sind wir in alle Ewigkeit ja zu Dank verpflichtet. Und ja, ich möchte dich loben und preisen dafür, dass du uns festhältst, uns liebst und uns immer zuführst in unserem Alltag. Ja. Amen.